Ja, das war das Lied von der Outbreak Band, Ewigkeit. Und wie wir im Vorspann lesen konnten, war das inhaltlich sehr stark davon bestimmt, was die Gruppenmitglieder in den letzten 5 Jahren erlebt hatten. Sie waren mit Open Doors unterwegs in Ländern, in denen Christen verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben. Wer auf die Homepage von Open Doors geht, der wird lesen können, ganz am Anfang, dass wir derzeit die größte Christenverfolgung haben, die jemals geherrscht hat. Also noch nie so viele Christen sind verfolgt worden, weil sie sagen, ich glaube an Jesus. In dem Videoclip konnten wir lesen, weltweit werden über 260 Millionen Christen verfolgt. Es sind eigentlich mehr, deutlich mehr, weil diese 260 beziehen sich auf diese 50 Länder. Wir haben dieser Tage den neuen Weltverfolgungsindex bekommen von Open Doors für 2020. Hängt hinten an der Wand, könnt ihr nachlesen. Und aus Platzgründen sind dort 50 Länder aufgelistet, wo Christen extrem bis hoch verfolgt werden. Und hoch haben sie 5 gelistet und sie sagen, da müssten noch 23 Länder dazukommen. Aber aus Platzgründen ging das nicht mehr. Nur das lässt ahnen, wie viel Christen verfolgt werden, wie viel ihnen das kostet, zu sagen, ich glaube an Jesus. Also was kostet mich das, was kostet dich das, zu sagen, ich glaube an Jesus? Vielleicht ein müdes Lächeln oder einen dummen Witz, aber mehr auch nicht. Und ich denke mal, wir können kaum ermessen, was das für die Christen bedeutet, verfolgt zu werden, in den Untergrund abtauchen zu müssen oder den Vater, die Mutter, die Kinder zu verlieren. Und wenn ich jetzt in diesen Text hineinschaue von der Outbreak Band und versuche reinzuhören, was haben sie denn erlebt in den letzten Jahren im Kontakt mit diesen Christen, dann schreiben sie schon von schweren Wegen. Aber man hat den Eindruck, das Prägende, der Grundton bei den Geschwistern in der Verfolgung ist eher die Hoffnung. Also das sind keine verbitterten Menschen. Dieser Brief, von dem haben wir gerade gehört, den Gott in den Herzen von Menschen schreibt, dieser Brief in dem Herzen dieser Christen, strahlt keine Aggressivität aus. Und sie strecken keine geballten Fäuste aus, sondern sie falten ihre Hände, sie beten und sind Hoffnungsträger in dieser Welt. Hoffnung auf die Ewigkeit. Nehmen wir nochmal diesen Text. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ist das deine Hoffnung heute Morgen? Und so haben sie es dann in diesem Videoclip ausgedrückt. Mit diesem Lied stehen wir an ihrer Seite. Und wir leben gemeinsam für das, was ewig bleibt. Ich bin überzeugt, diese Lebenshaltung dieser Christen, dieser Geschwister in der Verfolgung, bringt eigentlich was zum Ausdruck, was ganz normal zu einem lebendigen Christsein dazugehört. Ein Glaube, der lebt, in und aus der Verbindung mit Jesus. Und diesen Glauben können wir entdecken bei den ersten Christen, wenn wir hineinschauen in die Apostelgeschichte, in die Briefe. Auch da hat es sie gekostet, zur damaligen Zeit im Römischen Reich zu sagen, ich glaube an Jesus. Aber sie haben diese Kosten gezahlt, mit einem freudigen Herzen. Und wenn du hineinschaust in das letzte Buch der Bibel, dann wirst du merken, es waren nicht nur die ersten Christen, die das leben, sondern auch die letzten Christen vor der Wiederkunft werden genau das leben. Einen lebendigen Glauben aus der Beziehung mit Jesus heraus. Sie hören von Jesus. Sie glauben an Jesus und sie lassen sich taufen. dieser symbolische Akt, der ein großartiges Zeugnis nach außen trägt. Wir werden hineingenommen in den Tod Christi. Jesus ist für mich gestorben, für meine Sünde und Schuld. Und ich erlaube es dem Heiligen Geist, dass er mich mit Jesus jetzt verbindet, mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung. Und wenn ich mich taufen lasse, ich habe es vor 14 Tagen, als wir das Taufbecken hier offen hatten, nochmal gesagt, mit dieser Taufe dokumentieren wir eigentlich, dass wir bereit sind, uns loslösen zu lassen von dem alten Leben. Uns lösen zu lassen von alten Denkstrukturen, von alten Verhaltensmustern. Um dann zu ergreifen, was Jesus uns schenkt, durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Neues Leben. Ja, nicht nur das, sondern eine neue Familie, Kinder Gottes zu sein, ein neues Zuhause zu haben, wie es in diesem Lied heißt, mein Zuhause, unser Zuhause ist in der Ewigkeit. Und in dieser Bereitschaft und in dieser Gewissheit ist man bereit, dann auch sein Leben in dieser Zeit loszulassen, um Jesu Willen, selbst dann, wenn es einem das Leben kostet. Das steckt alles in so einer Taufgeschichte schon mit drin. Viele von uns sind in so ein Taufbecken gestiegen oder in einen See, haben wir das eigentlich noch vor Augen? Was wir da bekennen, was wir leben wollen. Sind wir noch in dieser Spur, ausgerichtet, fokussiert auf die Ewigkeit? Ich habe es im Hauskreis am Dienstag schon gesagt, ich habe dieser Tage einen Bericht gelesen, der war schon etwas älter. Es ging um einen iranischen Pastor, der vor vielen Jahren um seines Glaubens willen ins Gefängnis geworfen wurde. Und der dann ermordet wurde. Einige Jahre später kam sein Bruder nach Amerika, erlebte die Christen dort und erlebte, wie sie für die verfolgten Christen beten. Und wie beten wir, wenn wir für verfolgte Christen beten? Herr, bewahre sie, verändere das Herz der Regierenden und halte deine Hand über sie. Und dieser Bruder des Verstorbenen hörte das und sagt, wie betet ihr denn? Und er sagt, die Christen, die dort im Gefängnis sind, sind bereit, ihr Leben zu lassen für Jesus. Betet dafür, dass sich ihre Gefängniswärter bekehren. Wow, was ist das für ein Gebet? Das ist Beten und Leben im Blick auf das, was ewig zählt und ewig bleibt. Nicht schnelle Bequemlichkeit und über Leichtigkeit ins Leben hineinbekommen. Sondern dass der Brief, den Jesus gerade schreibt in meinem Leben, in meinem Herzen, wenn er auch vielleicht eine Schwere mitbringt, aber trotzdem eine Leichtigkeit von daher nach außen trägt, ich habe eine Hoffnung, die über diese Zeit hinausreicht. Ich bin verankert in der Zukunft Gottes und bekomme von daher Spannkraft und Vorfreude, die mich tragen lässt, ertragen lässt mit Perspektive und Hoffnung. Das ist eine andere Nummer, wo ich merke, dass ich in meinem Leben anders unterwegs bin. Wie dieses Bequemlichkeitsdenken und dieses Absicherungsdenken schon stark drin ist. Gerade jetzt in einer Zeit, wo so vieles unsicher wird. Ne? Aber wir merken, die Christen in der Verfolgung damals und in Zukunft sind eigentlich berufen, Lichtträger und Hoffnungsträger zu sein. Sind berufen, mit ihrem Leben etwas wiederzuspiegeln, dass das in dieser Welt unser Alltag nicht das Letzte ist. Und dass wir einen haben, der diese Welt überwunden hat, mit all den Problemen, die uns so zu schaffen machen. Und das möchte Gott zum Tragen bringen. Glaube, nochmal, dieser biblische Glaube, dieser lebendige Glaube an Jesus macht nicht weltflüchtig. Dass wir sagen, ja, ich bin gerettet. Herr, komm bald und hol mich. Und dann verbunkern wir uns vielleicht auch noch. Also dieser lebendige Glaube macht welttüchtig. Dass wir uns hineinstellen lassen in das Leid und in die Not dieser Welt. Um gerade da, wo auch die anderen drin stecken, Zeugen zu sein einer lebendigen Hoffnung. Nicht? Da nimm diesen Flüchtling, den Muslim, der zum Glauben kommt im Westen. Der sich danach ausbilden lässt, theologisch. Und der dann sagt, ich gehe zurück in meine alte Heimat. wohlwissend, dass das sein Leben kosten kann. Weil solche Geschichten lesen wir, solche Geschichten hören wir, es beeindruckt uns, aber es lässt uns weithin kalt. Was bist du bereit? Was darf Gott in deinem Leben zulassen? Wie darf er dich führen? Wie stark möchtest du Lichtträger sein inmitten einer dunklen Welt und vielleicht eines dunklen Alltags? Ja, mit der Bereitschaft zu leiden, Druck, Verfolgung in Kauf zu nehmen. Wir haben in den letzten Wochen davon gehört, von den Christen in Thessalonich, die von Anfang an ihres Christseins damit sich auseinandersetzen mussten, dass sie angefeindet wurden, dass sie verfolgt wurden, dass sie Verlust erlitten, als sie Jesus gewannen. Und Paulus sagte, dass sie das mit Freuden erduldet haben. Er sagt, eine Freude, die nicht menschlich machbar ist, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes zustande kam. Lest diesen Brief nochmal und man hat den Eindruck, da ist wirklich eine tiefe Dankbarkeit über die Gnade Gottes, eine große Freude über die Gegenwart Gottes, trotz schwieriger Umstände. Das ist Glaube, lebendiger Glaube. Und dann habe ich letzte Woche gesagt, steckt das immer noch drin, dass ich sage, Paulus, was schreibst du da? Er sagt, ich bete dafür, dass ich zu euch kommen darf, um euch an der Stelle noch weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben fehlt. Die lebten das. Und Paulus sagt, da ist noch einiges, was fehlt. Und ich möchte euch gerne an der Stelle helfen. Und ich sage, Gott, was fehlt meinem Glauben dann alles noch? Wir sind ja in diesem Jahr mit der Jahreslosung nicht so ganz intensiv unterwegs. Wer hat sie denn noch im Kopf? Jahreslosung 2020. Quatsch mal durch die Maske. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue, aber du siehst, als ich gerade in so einer Lebenskrise stecke, hilf mir, jetzt Vertrauen zu leben. Dass die Krise so stark wird in 2020, hätten wir am Anfang des Jahres nicht gedacht. Aber genau darum geht's. Bis jetzt sind wir Menschen, die sagen, ja, Herr, ich klammer mich an dich. Ich möchte dir vertrauen, ich glaube. Und jetzt hilf mir angesichts meiner Schwachheit in meinem Unglauben. Ich möchte euch da nochmal mitnehmen. Wir haben letzte Woche reingeschaut, diese Definition, wie der Hebräerbriefschreiber Glaube definiert. Er fragt, was ist der Glaube? Und kommt dann auf den Punkt, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also das Erste, was wir nochmal festhalten sollten, Glaube, biblischer Glaube lebt nicht in der Befürchtung. Wir sind nicht unterwegs und warten auf den Antichristen und sonst was und befürchten alles Mögliche. Wir sind unterwegs in Hoffnung. Hoffnung ist das Erwarten des Guten. Und vielleicht auch jetzt nicht im nächsten Jahr, aber wir wissen, dieser Tag wird kommen, wo es gut wird, richtig gut. Der Glaube rechnet mit der Erfüllung dessen, was Gott zugesagt hat. Und dieser Glaube kann mitunter auch warten. Das fasziniert mich in diesen Geschichten, die danach kommen, wo die Glaubensgeschwister des Alten Testamentes aufgelistet werden. Das ist ja einer der ganz Großen, der Abraham, der Vater des Glaubens, der großartige Zusagen bekommen hat. Gott möchte ihm ein Land geben und dann zieht er los und dann sagt Gott, ja, weißt du, eigentlich kriegst du das Land nicht wirklich, sondern deine Nachkommen. Was hätten wir beide gemeckert? Ich nicht, meine Nachkommen. Abraham hatte Freude, denn seine Nachkommen würden dieses Land bekommen. Abraham wartete sogar noch auf eine fernere Zukunft. Er wartete auf die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Also er war festgemacht in der Ewigkeit. Der Glaubende rechnet mit dem, was er nicht sieht und lebt von daher schon, als sähe er es, wie Mose und wie sie alle heißen in diesem Kapitel 11. Lest es mal nach. Glaube lebt mit der unsichtbaren Wirklichkeit, lässt sich darauf ein und lässt sich immer mehr von daher bestimmen. Durch das Wirken des Geistes Gottes. Und das verändert. In Kapitel 12, Vers 6, also einige Verse weiter, Es geht nicht nur darum, dass man überzeugt ist von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, sondern es fängt damit an, dass du überzeugt bist, dass Gott ist. Nicht der Glaube, den Gott gefällt, so heißt es in Vers 6, ist der, der zu Gott kommt und glaubt, dass er ist und denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also eigentlich müssen wir gar nicht viel glauben, sondern du musst glauben, dass Gott ganz real ist, auch wenn du ihn nicht siehst. Und du musst glauben, wenn du ihn suchst, dass Gott dich beschenken möchte. Großzügig beschenken möchte mit Dingen, die wir beide nicht verdient haben. Also ist eigentlich relativ einfach, ne? Jetzt siehst du aber deine bescheidene Lebenssituation. Jetzt sollst du glauben, Gott ist da ganz real, hat die Sache im Griff. Und du sollst glauben, wenn du ihn jetzt suchst, wird Gott dir Lohn geben. Vielleicht nicht ganz so, wie du das erwartet hast, aber mehr als du ahnst. Und Glauben lernen, Glauben leben heißt, bereit zu sein, sich darauf einzulassen. Ich habe den Eindruck, vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, idealisiere, aber ich habe schon den Eindruck, Leute, die zum Glauben kommen in schwierigen Lebensumständen, vielleicht bin ich jetzt zu plakativ, aber nehmen wir einen Muslim. Anneliese, ich weiß nicht, wenn die zum Glauben kommen, die müssen doch überlegen, was bedeutet das für mich, oder? Wenn du weißt, meine ganze Familie sind Muslimen und ich möchte jetzt Jesus nachfolgen, dann werde ich ausgestoßen, dann kann mich das Leben kosten. Wenn du vor so einer Entscheidung bist, dann rechnest du doch, oder? Was lasse ich los und was kriege ich dafür? Lohnt sich das? Ist es das wert? Also ich glaube, dass diese Geschwister schon vor ihrer sogenannten Entscheidung ganz anders unterwegs sind, Überzeugungen zu entwickeln. Denn Glaube hat was mit Überzeugtsein zu tun. Überzeugungen entwickeln. Das muss man manchmal erleiden, damit es eigene Überzeugungen werden. Und wenn sie dann sagen, ja, Jesus ist es wert, und ich bin bereit, die Kosten zu zahlen, dann wissen sie, wenn sie loslassen, was sie dafür empfangen. Sie sind überzeugt. Und aus dem Glauben wird immer mehr Gewissheit und ein Wissen. Und den sie nicht sehen, sehen sie mit den Augen des Herzens und erleben ihn immer mehr. Nochmal Teil dieses Liedes. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, nicht? Da wird Glaube zur Gewissheit, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen im Auf und Ab meines Alltags, bis ich dir gegenüberstehe. Also viele unserer Geschwister haben am Anfang ihres Christseins einen längeren, steileren Anmarschweg, als wir beide vielleicht gehabt haben. Und ich habe manchmal den Eindruck, so wie wir im Westen, wir neben den Glauben auch noch dazu. Wir haben eine gute Ausbildung, wir haben gut situierte Familie, keine Ahnung. Und Glaube ist auch nicht schlecht, wir möchten auch einen Platz im Himmel haben. Und einen Helfer zu haben, der uns im Alltag hilft, ist auch nicht schlecht, ne? Also glaube ich an Jesus. Das hat aber mitunter einen ganz anderen Ansatz. Also dieser Glaube hat auch nicht die Verheißung, dass er mit dem, womit er dann rechnet, sich das erfüllt. Denn wenn du jetzt damit rechnest, dass Gott deine Wünsche erfüllt und dir immer so hilft, wie du das gerne hättest, also dass es dir wieder schnell gut geht und was weiß ich, dann merkst du, diese Rechnung deines Glaubens geht nicht auf. Und wir kennen genügend Geschwister oder wir kennen uns selber, was dann passiert, wenn wir das erleben. Dann sind wir enttäuscht. Dann klagen wir Gott an, wie kannst du das zulassen? Dann ballen wir die Faust oder verbittern. Und es sind nicht wenige, die ihren Glauben, den sie als Glauben bezeichnen, dann über Bord werfen. Aber das ist auch nicht die Art Glauben, wie Gott sich das gedacht hat, in dem Gott wirken möchte. Glaube ist, dieser Art ist immer ein Geschenk, den er Menschen schenkt, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Und dieser Glaube hat nie die Verheißung, dass es schmerzfrei wird. Und wenn wir damals einen Glaubensgrundkurs mitgemacht hätten bei den Aposteln, du kannst bei Petrus gewesen sein, bei Paulus, bei Jakobus, bei Johannes. Ich bin überzeugt, in jedem dieser Glaubensgrundkurse war eine der Lektionen, dass dein Glaube etwas kostet. Jesus hat davon erzählt, dass wir durch Trübsal ins Reich Gottes eingehen müssen. Paulus hat davon erzählt, Petrus hat davon erzählt. Aber nicht, weil Gott uns durch diese Schwierigkeiten fertig machen will, sondern weil er möchte, dass unser Glaube stark wird. Nicht Glaube, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gott sagt, ja, ich helfe deinem Unglauben, deswegen lasse ich jetzt mal ein paar Schwierigkeiten in deinem Leben zu. Oh, so habe ich das jetzt aber nicht gedacht. Doch, sagt Gott, ich möchte, dass dein Glaube stark wird, belastbar wird, dass dein Glaube ein Hoffnungslicht in diese Welt hineinträgt und andere ansteckt. Ich finde den Petrus faszinierend und ich lese einfach mal einen Text. Der spricht für sich selber, da braucht man gar nicht eigentlich drüber predigen. 1. Petrus 1, hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Neues Leben. Neuen Papa im Himmel. Wir sind Kinder Gottes. Krisensicheres Erbe. Und das Wissen, wir sind erwartet und wir sind willkommen, geliebt von einem himmlischen Vater. Das ist das, was Jesus in deine neue Wiege legt, wenn du wiedergeboren wirst. Das ist das, was der Heilige Geist in deinem Herzen verankern möchte und dir sicher machen will in deinem Alltag. Es geht weiter. Gott hält es, also dieses Erbe, hält er im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ja, wir sehen die Dinge noch nicht, schon mal gar nicht im Umfang. Aber was klar ist hier in diesem Versen, Gott hält das Erbe bereit, es ist sicher. Also wenn du jetzt einen reichen Daddy hättest oder gehabt hättest in dieser Welt und sicher wäre, du würdest erben. Man freut sich jetzt nicht auf den Tod seines Vaters, aber auf eine Aussicht zu erben, das kann das Herzchen doch schon mal ins Springen bringen, oder? Warum haben wir unser Erbe so wenig oft im Blick? Warum so wenig Vorfreude? Und was mich hier nochmal bewegt ist, Gott sichert nicht das Erbe, das ist sicher. Gott sichert uns, bewahrt uns in dieser Zeit, dass wir das Erbe antreten können. Also es geht nicht darum, bei der ganzen Geschichte, die ich hier erzähle, dass du dein Glauben jetzt durchbringen musst und dass du sehen musst, dass du deine Rettung durchbringst. Du bist gerettet, wenn du an Jesus glaubst. Er hat für dich bezahlt. Jetzt geht es darum, daraus zu leben und sich von Gott durchbringen zu lassen und das zu bezeugen, dass andere dir das abnehmen. Gehen wir noch weiter. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Wow, ihr seid Erben. Ganz realistisch geerdet. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Es gibt ja so ein Weihnachtslied, Weihnachtsfreude, die sich nicht auspusten lässt oder so ähnlich, ne? Die pustet keiner aus. Diese Freude über das Erbe Gottes, diese Freude, Kind Gottes zu sein, kann keiner auspusten. Auch nicht schweres Leid. Also da merkst du, dass da ist ein Glaube wirklich verankert in unsichtbaren Dingen, die du nicht siehst, aber mit denen du rechnest. Die eine Vorfreude, da kommt schon die Ewigkeit, die heute dein Herz berührt und in Freude versetzt für den, der glaubt. Und wenn ich so unterwegs bin, dann brauche ich eine Neubewertung. Die Bibel nennt das auch Buße tun, sein Denken, seine Sichtweise, seine Bewertung zu verändern, dass Leid und Schwierigkeiten meines Alltags bei Gott keine Strafe sind oder nicht ein Zeichen dafür, dass wir zu wenig glauben, sondern die Gelegenheit, dass ich Glaube bewährt. Und jetzt gebraucht der Petrus ein Bild. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob und Ruhm und Ehre einbringen. Könnte man jetzt viel zu sagen, vielleicht nur ein paar Punkte. Kann Feuer Gold zerstören? Kann das Leid biblischen Glauben zerstören? Nein, weil Gott da ist, weil Gott sagt, ich bring dich durch, jetzt lass mich Gott sein. Aber Feuer kann Gold reinigen, dass es schöner und glänzender wird. Und Leiden und Schwierigkeiten und Drucksituationen möchte Gott nehmen, dass du schöner und stärker wirst. Etwas widerspiegelt von dem Glanz der Herrlichkeit Gottes. Es scheint ein Muss zu sein. Selbst Jesus musste leiden. Und seine Leute müssen leiden. Nicht, weil Gott Spaß hat am Leiden, aber weil es unserem Leben Tiefe und Glaubwürdigkeit verleiht, wenn wir es zulassen, dass Gott in diesem Leiden wirkt. Nimm mal in Klammern, Jesus lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Also Jesus brauchte Leiden, um ein freudiges Ja zu finden zu dem Willen Gottes. Das ist eine Welt für sich. Aber wenn wir ihm hinterhergehen, dann kommt das auch in unser Leben rein. Und das bewirkt nicht nur in der Ewigkeit Ruhm und Ehre, sondern wenn du einen Paulus nimmst, wenn du einen Jakobus nimmst, wenn du einen Petrus nimmst, sie alle schreiben davon, die Zeit reicht heute nicht, dass das Charakterveränderung bewirkt. Paulus geht sogar so weiter, sagt, ich rühme mich der Schwierigkeiten, weil Schwierigkeiten bringen Bewährung, bringen Geduld und Standfestigkeit und Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, weil wir entdecken, Gott liebt uns. Charakterveränderung werden in das Bild Jesu hinein, wenn man sich darauf einlässt und es zulässt. Seid ihr dabei? Auch Corona und was all da noch auf uns zukommt, es als eine Chance zu sehen, dass Gott verändert unsere Sichtweise und Verhaltensweise in das Bild Jesu hinein. Da wird Glaube sehr praktisch und gibt unserem Glauben auch eine Lebendigkeit, wenn wir uns darauf einlassen. Ich habe eine Karte gefunden, das könnt ihr jetzt sicherlich nicht lesen, von dem Theologen Hans-Joachim Eckstein. Er schreibt, ausgerechnet das, was wir uns aus unserem Alltag immer wegwünschen, die Belastungen, die Widerstände, die Schwierigkeiten, sie machen uns zu dem, was wir ohne sie gerne werden wollten, nämlich standhaft, geduldig, erfahren und bewährt, zuversichtlich und hoffnungsvoll. Die Dinge, die wir weghaben wollen, sind genau die Dinge, die wir brauchen, um das zu werden, was wir immer wollen. Krieg die Dinge mal geordnet und dann vertraue Jesus und lass dich darauf ein. Das heißt dann in Vers 9, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Ihr merkt immer, der Glaube hat mit dem zu tun, was wir nicht sehen. Bisher habt ihr ihn nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch heute schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Ihr wisst es, weil ihr mit Jesus zusammen seid. Und bei allem Leid keine Schwere, sondern jubelnde Freude, weil Gegenwart Gottes einen ganz anderen Ton in eure Herzen bringt, eine ganz andere Belastbarkeit in eurem Alltag schenkt. Wenn du dich drauf einlässt, weil wir ihn lieben, der, der uns liebt, weil wir bereit sind, loszulassen, um ihn zu empfangen. Man könnte viel zu sagen, ich merke, die Zeit läuft mir weg. Ich kürze halt einfach nochmal ab. Thessalonicher, habt ihr die noch drauf? Die haben diese Überzeugungsarbeit geleistet am Anfang. Und es heißt in dem Kapitel 1, dass sie bereit waren, sich loslösen zu lassen von den Götzen, haben sich abgewendet, um Gott ganz zu dienen. Jetzt stellen wir uns mal ganz schnell vor, das sind dann so irgendwelche Bilder, ne? Figürchen, von denen sie sich abgewendet haben. Aber Götzen sind auch Lebenseinstellungen. Habsucht ist Götzendienst, sagt Paulus. Götzen in deinem Leben sind all die Dinge, die du an die Stelle Gottes setzt, wo du dir Sicherheit von erwartest, Lebenserfüllung, Freude, Frieden. Check mal durch. Was ist dir in deinem Leben wichtig? Wo suchst du die Sicherheit, wo Dinge an die Stelle Gottes rücken? Leidensfeuer. Im Feuer sein, will reinigen, will uns loslösen von diesen Lebenseinstellungen, von diesen Götzen, die unser Leben festhalten. Und wenn wir festgehalten werden in dieser Welt, können wir uns doch nicht ausstrecken nach der Ewigkeit. Das geht nicht. Deswegen nimm die Chancen in deinem Alltag, deine Krisen, deine Schwierigkeiten als echte Chancen, sich loslösen zu lassen, um zu gewinnen. Leben mit Qualität. Jetzt nehme ich euch noch kurz mit ins Feuer. Und da wir ja alle bibelfest sind, zumindest hier im Raum und ja an den Endgeräten wahrscheinlich auch, Daniel 3. Das, was wir leben im Glauben, das lebten die damals ja auch schon. Daniel 3, Nebukadnezar hat dann auch so ein Götzenbild gemacht, hohes Standbild, und wollte, dass alle dieses Götzenbild anbeten, sich davor niederfallen lassen. Und ihr kennt die Geschichte, die drei Freunde von Daniel haben gesagt, da machen wir nicht mit. Alle fallen nieder, die nicht, werden verpetzt, gehen zu Nebukadnezar und sagen, hey, die da, guck mal. Sagt Nebukadnezar, geht gar nicht. Wollt ihr nicht? Wer will euch denn aus meiner Hand retten, wenn ihr nicht? Und dann sagen sie Folgendes. Also Nebukadnezar, wer ist der Gott, der aus meiner Hand da retten könnte? Sadrach, Messach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf eine Antwort zu geben oder das ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, und jetzt merkt man diese Zuversicht und wie die Leute glauben, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, oh König. Gott kann, aber der Herr ist immer noch größer. Aber dieser Glaube, den die haben, der spricht auch eine Demut. Lesen wir weiter. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Unsere Glaubenshelden heute würden sagen, ich glaube, Gott wird uns retten. Was willst du, Nebukadnezar? Ich glaube, Gott muss mich retten. Das ist manchmal vermessen zu meinen, weil du glaubst, müsste Gott jetzt machen, das, was du meinst. Biblischer Glaube hat diese Zuversicht, Gott kann, Gott wird. Er wird uns aus seiner Hand retten, so oder so. Entweder durchs Feuer oder vor dem Feuer. Aber ich lasse Gott Gott sein und er hat das letzte Wort, was er jetzt für richtig hält in meinem Leben. Und wenn er es nicht tut, dann sollst du wissen, ich bleibe mit ihm verbunden und ich diene ihm in Zeit und Ewigkeit, auch wenn es mich mal das Leben kosten sollte. Und dann konntet ihr sehen, wie der Nebukadnezar zornig wurde, zur Weißglut zornig wurde. Und dann wurde der Glutofen erhitzt um das Siebenfache. Und das heißt, die Leute, die dann die drei da ins Feuer werfen mussten, sind, als sie dem Feuer zu nahe kamen, verbrannt. So heiß war das. Und sie kommen ins Feuer und alle reiben sich die Augen. Siehe, so sagt Nebukadnezar, ich sehe vier Männer frei im Feuer umhergehen. Die waren gebunden gewesen. Aber jetzt erleben sie, wie Gott sie frei macht, im Leiden. Und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Ich will jetzt nicht vertiefen, aber der, der da aussieht wie ein Sohn der Götter, ist Jesus. Ist der Immanuel, der Gott mit uns, der gesagt hat, und wenn du durchs Feuer gehst, bin ich mit dir. Ich bin da, wo du bist. Und wir müssen, wenn wir in Leiden kommen, das Evangelium vor Augen haben, die gute Nachricht. Alles Leiden, alles Feuer ist nicht mehr Gerichtsfeuer, denn in diesem Feuer stand Jesus für uns alleine. Alles Feuer, was wir im Alltag erleben, ist dieses Feuer, das Gott benutzen möchte, dass wir schöner und glänzender werden. Ansonsten hast du ein Problem, weil du immer denkst, Gott ist gegen dich, wenn du im Feuer bist. Nein, ist er nicht. Oder du hast das Problem, oh, ich habe nicht genug geglaubt, ich müsste mehr glauben, dann werde ich ja vor bewahrt. Nein, das ist es nicht. Da, wo du bist, entdecke, Jesus ist da. Der, den du nicht siehst und der dich liebt. Aber wenn du nach ihm dich ausstreckst und weißt, er ist, wird er dich belohnen und die Augen deines Herzens erleuchten und du siehst ihn. Und erlebst sein Eingreifen. Wunderhaft wie hier. Nebukadnezar holt sie dann aus dem Feuer, weil, dass er dann sagt, euer Gott, der hat die Macht. Will ich aber nicht weiter vertiefen. Ich möchte euch nur nach Hause schicken mit der Bitte, entdeckt mal wieder, was Buße tun heißt. Sichtweisen verändern. Und dafür brauchen wir das Wort Gottes, um die Sichtweise Gottes wahrzunehmen. Und dann schaut mal durch diese Brille euren Alltag durch und reflektiert, wie ihr darauf reagiert, auf die Dinge eures Alltags. Und dann entdeckt, was wirklich Verheißung hat. Wie heißt es hier am Ende? Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Und dann wirst du nicht mehr nur Jesus da sehen, wo du bist in deinem Alltag, sondern dann wirst du ihn wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen und ihm gegenüberstehen. Das ist unsere Hoffnung. Und auf diesem Weg wünsche ich mir, dass wir uns weiter ermutigen. Und ich möchte noch beten, bevor wir das Segenslied hören. Das Segenslied, was letzte Woche Sabine gesungen hat, das kannst du ganz relaxed da sitzen und es dir nochmal zusingen lassen, was eigentlich genau nochmal diese Thematik aufgreift. Ich rede noch mit dem Gott, der uns berühren und verändern möchte. Und lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir angesichts einer Welt, die krisengeschüttelt ist, einer Welt, in der so viel gelitten wird, so viel gestorben wird, wo so viel Unrecht ist, dass wir wissen dürfen, dass du in dieser Welt drin bist. Nicht als Unbeteiligter, du bist für uns durch alle Feuer gegangen. Du hast für uns gelitten, damit du uns da erreichen kannst, wo wir sind. Und ich möchte dich bitten, dass du die Augen unseres Herzens erleuchtest, dass wir dich sehen, den man nicht sieht. Dass du Verständnis erleuchtest, dass wir verstehen, dass deine Gedanken so ganz anders sind als unsere. Und dass wir dann erleben, dass das Wirken deines Geistes unsere Herzen verändert, weil du lebst, weil du bist. Und dem, der mit dir rechnet, seinen Lohn gibst. Ich bitte dich, dass du einen jeden segnest in seiner Lebenssituation. Dass du einen jeden beschenkst mit deiner Gegenwart. Und dass du aus unserem Leben etwas machst, was dich ehrt, was dich verherrlicht, uns gut tut und unseren Mitmenschen hilft. Zu deines Namens Ehre. Amen.